Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 15. Juli. Ephesus. Was für eine Stadt. Da ist ganz schön was los. Der Tumult legt sich. Normalität zieht wieder ein. Apostelgeschichte 20, 1 bis 16. Basisbibel. Als der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zusammen und machte ihnen Mut. Dann verabschiedete er sich, um nach Makedonien zu reisen. Unterwegs besuchte er überall die Gemeinden und ermutigte sie in langen Reden. Schließlich kam er nach Griechenland und blieb 3 Monate dort. Dann wollte er mit dem Schiff nach Syrien weiterfahren, aber die Juden planten einen Anschlag auf ihn. Deshalb entschloss er sich zum Rückweg über Makedonien. Seine Begleiter waren Sopater aus Beröa, der Sohn von Pyrrhus, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich, Gaius aus Derbe und Timotheus, außerdem Tychikus und Trophimus aus der Provinz Asia. Diese beiden fuhren voraus und warteten in Troas auf uns. Wir anderen stachen nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi aus in See. Nach 5 Tagen stießen wir in Troas wieder zu ihnen und verbrachten 7 Tage dort. Nach dem Zoff zieht es Paulus weiter. Die ortsansässigen Christen, die Jesus-SchülerInnen, werden ermutigt und ermahnt. Beides. Denn das griechische Wort bedeutet beides. Paulus zieht es dann weiter nach Griechenland. Und unterwegs quartiert er sich in den örtlichen Jesusgemeinschaften ein und predigt. Das tut er wieder mit dem einen Wort, das ermutigen und ermahnen bedeutet. Und dafür nimmt er sich Zeit. Und predigt lange. Ja, vielleicht sollte man das besser mit viel übersetzen, obwohl das ja sich nicht ausschließen muss, leider. Von Korinth will er dann nach Jerusalem aufbrechen. Das verbirgt sich hinter der Formulierung Provinz Syrien. Wahrscheinlich will er ein Pilgerschiff nach Jerusalem nehmen. Das haut nicht hin, weil Juden einen Anschlag auf ihn planen, wohl auf dem Schiff. Gibt's ja bis heute, dass man da mal ganz schnell über Bord geht. Deshalb geht's über den mazedonischen Landweg zunächst weiter Richtung Troas. Und nun schiebt Lukas eine Zwischennotiz über das Team von Paulus ein. Die Namen sagen uns nicht mehr viel, wenn man sie überhaupt richtig noch aussprechen kann auf Anhieb. Hinter ihnen verbergen sich aber Lebensgeschichte und das macht sie kostbar. Das sind Mitarbeitende. Paulus, jo, der ist der Häuptling, den kennt man dem Namen nach. Aber sein Team? Da ist ein Sopater, ein Judenchrist aus Beröa. Aristarchus und Sekundus, das sind beides Makedonier aus Thessalonich. Gaius aus Derbe, daher wohl ein Lykaonier und Timotheus aus Lystra. Naja, und die letzten beiden, Tychikus und Trophimus aus der Asia. Die sind nach Troas unterwegs. Insgesamt 7. Hatte ich irgendwie auch erwartet. 7 ist halt eine coole Vollzahl. Aber es waren noch mehr, denn andere aus dem Wir-Bericht kommen über Philippi nach Troas. Vers 7. Am ersten Tag der Woche versammelten wir uns, um das Brot zu brechen. Paulus sprach zu den Versammelten. Weil er am folgenden Tag abreisen wollte, zog sich seine Rede bis Mitternacht hin. In unserem Versammlungsraum im oberen Stockwerk brannten viele Öllampen. In der Fensteröffnung saß ein junger Mann namens Eutychus. Als Paulus so lange sprach, wurde er vom Schlaf übermannt. Er stürzte im Schlaf aus dem 3. Stock hinunter. Als man ihn aufhob, war er tot. Paulus ging hinab. Er warf sich über ihn, nahm ihn in die Arme und sagte: Beruhigt euch, er lebt noch. Paulus ging wieder hinauf. Er brach das Brot in Stücke und aß mit ihnen. Dann redete er noch lange zu den Versammelten. Schließlich wurde es Morgen und Paulus machte sich auf den Weg. Den Jungen aber brachten sie gesund nach Hause. Für die Versammelten war das eine große Ermutigung. Ha, oh, was für eine Story. Aber zunächst, der Reihe nach. Hier finden wir einen wichtigen Beleg für eine christliche Versammlung am ersten Tag der Woche. Ein Gottesdienst mit Mahlfeier, Brotbrechen. Mit dem ersten Tag der Woche ist hier der Sonntag gemeint, denn die jüdische Woche endet mit dem Sabbat, unserem Samstag. Und es war wohl auch ein Abendgottesdienst. Warum feiert man am Sonntag? Weil man an diesem Tag die Auferweckung von Jesus feiert. Warum am Abend? Naja, erst nach der Arbeit, denn der Sonntag ist ja noch gar kein arbeitsfreier Ruhetag. Wichtig dabei, der Glaube an Jesus gestaltet das Leben. Und so prägt er auch die Kultur. Spielt das eigentlich für uns eine Rolle, dass Jesus an einem Sonntag auferweckt wurde und wir deswegen auch Gottesdienst feiern? Für viele ist die Verbindung zwischen Sonntag und Gottesdienst eher über das Stichwort Predigen naheliegend. Auch eigentlich nichts Neues. Paulus lehrte auch schon und auch das schon länger, als es für manche gut war. Kann passieren. Jo, zur Story von dem Eutychus. Das bahnt sich an, der arme junge Mann, der bei den vielen Worten von Paulus einnickt und aus dem dritten Stock runterfällt, weil er so lässig in der Fensteröffnung saß. Vielleicht, weil er auch durch den frischen Wind hoffte, ein wenig wach bleiben zu können. Ich sag mal, das war ein apostolischer Betriebsunfall. Der Name Eutychus ist klasse. Der bedeutet, der Glück hat. Und das hat er ja auch. Paulus ging zu ihm hinunter, legte sich auf ihn, umfasste ihn und sagte, lasst das Geschrei, er lebt. Ja, und wie wirkt das jetzt auf dich? Wie deutest du das? Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal könnte Paulus den toten Eutychus auferweckt haben. Andererseits könnte er sich aber auch diagnostisch um ihn bemüht haben. Und dann hat er festgestellt, lass das Geschrei, er lebt. Ich denke, am verbreiteten ist die erste Variante. Vom Text her ist die zweite aber auch möglich. Lies ruhig den Text nochmal. Lässt deine Bibelübersetzung beide Deutungen zu oder favorisiert sie eine? Und wie siehst du das? Was anderes. In der alten Kirche war es hilfreich zu lesen, dass da viele Öllampen brannten. Warum? Die machten deutlich, dass die Christen sich nicht im Dunkeln trafen, also nichts Verbotenes machten, was man besser im Dunkeln macht, um nicht gesehen zu werden. Also lieber alles schön sichtbar und transparent. Ja, nachdem der Eutychus wieder fit ist, geht's mit dem Gottesdienst weiter. Ist das nicht hammerhart? Ja, aber auch irgendwie logisch. Weiter im Normalen. Mahlfeier und Lehrvortrag. Bis in den Morgen. Ich sag mal, der Mann hat Nerven, der Paulus. Und dann geht's weiter mit einem Wir-Bericht. Vers 13. Wir bestiegen ein Schiff und fuhren voraus nach Assos. Dort sollten wir Paulus an Bord nehmen. Das hatte er so angeordnet, weil er selbst den Landweg nehmen wollte. Als er in Assos wieder zu uns stieß, nahmen wir ihn an Bord. Dann fuhren wir nach Mytilene. Von dort segelten wir am nächsten Tag weiter und kamen bis vor die Küste von Chios. Am Tag darauf legten wir in Samos an und noch einen Tag später erreichten wir Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorbeizufahren. Er wollte in der Provinz Asia keine Zeit verlieren, also beeilte er sich, um möglichst am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Jo, der Wir-Bericht ist ein Reisetagebuch. Na, ob Paulus wirklich nur aus Zeitgründen an Ephesus vorbeigesegelt ist? Oder nicht doch eher auch aus ein wenig Sicherheitsgründen? Wir erinnern uns an die Kunsthandwerker. Alles sei mal dahingestellt. Jetzt zum Schluss noch einmal zurück zu Vers 12. Der Vers schloss mit dem Stichwort ermutigen. Ihr liegt richtig, wenn ihr an das eine griechische Wort denkt, das sowohl ermutigen als auch ermahnen bedeutet. Hier setzt keine Bibelübersetzung im Deutschen den Akzent auf ermahnen. Alle bleiben einseitig und ganz richtig beim Ermutigen, bei Zuversicht oder Trösten. Natürlich ist das eine Ermutigung, dass der, der Glück gehabt hat, wieder lebt, sei es, dass er auferweckt wurde oder zurück ins Leben kam. In jedem Fall gut. Aber Paulus ermutigt noch anders. Einmal durch seine Worte, ob es dann unbedingt viele sein müssen, egal. Paulus findet ermutigende Worte und natürlich ist die Mahlfeier auch ermutigend. Ich denke an unsere letzte Jesusfeier beim Open-Air-Gottesdienst. Und so möchte ich beten. Danke, himmlischer Vater, für Jesus, den neuen Weg. Danke für seine Worte und Taten, für sein Leben und Sterben und für seine Auferweckung. Danke für die Gaben der Mahlfeier, die wir essen und trinken und die uns mit Jesus verbinden. Erfülle uns mit deiner Geistkraft. Du hast uns die Gaben gesegnet, das Brot des Lebens und den Kelch des Heils. Segne auch unsere Gemeinschaft. Lass deine Liebe unter uns Erfahrung werden. Sei bei allen, die in diesen Tagen durch schwierige Zeiten zu gehen haben. Steh den Kranken bei und sei bei den Sterbenden, denn sie gehören zu uns und sind in deiner Hand. Hilf uns, den Draht zueinander zu halten oder neu zu knüpfen. Lass uns an dir festhalten, Jesus, und halte du uns fest. Amen. Shalom.